Und wenn die Datengrundlage nicht geschaffen ist, dann lohnt es sich nicht, auch ein großes Projekt draufzusetzen, um dann über KI oder über diese effizienten Prozesse zu reden, wenn ich diese Grundlage nicht geschaffen habe.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Digitalisierung des Mittelstands. Einige können es nicht mehr hören. Wir reden da seit Jahren drüber, aber es nützt ja nichts. Wir müssen das schaffen und es ist noch nicht geschafft. Wir haben 2025, wie viele sagen, ein ganz, ganz wichtiges Jahr wegen künstlicher Intelligenz, Cyber Security. Es gibt auch viele neue Verordnungen seitens der EU, was alles geleistet werden muss, auch von mittelgroßen und sogar kleineren Betrieben. Und deswegen sprechen wir im Detail heute über die Digitalisierung des Mittelstandes mit jemandem, der das jeden Tag tut. Ralf Pechmann ist CEO der Telekom MMS und hat eben genau diese Einblicke und kann es beurteilen. Ich grüße Sie, Herr Pechmann. Hallo.
Ja, Herr Giersch, freut mich, dabei zu sein.
Wir wollen heute über die Digitalisierung des Mittelstandes sprechen, aber vielleicht noch ein Satz auch über die Rolle der Telekom bei all dem. Das ist ja erstmal bekannt als klassisches Telekommunikationsunternehmen, aber was Sie als IT-Dienstleister alles machen, geht ja weit darüber hinaus, oder? Was gehört dazu?
Ja, wir haben in der Telekom Geschäftskunden auch ein breites Feld an IT-Digitalisierungsportfolio, was dann auch sehr stark zusammenarbeitet mit dem ganzen Thema Connectivity. Und wir bringen diese Lösung zusammen. Damit entsteht ein richtig großer Nutzen für die auch mittelständischen großen Kunden, dass sie alles aus einer Hand bekommen. Tatsächlich die Digitalisierung, gerade auch im Kontext von AI etc., ja wichtig, dass dann auch die Connectivity, das Netz dahinter steht. Und das bringen wir zusammen. Und dann haben wir tatsächlich ein großes Kundenspektrum und auch schon eine lange, lange Erfahrung genau in diesem Geschäft.
Also auch mit Unternehmensgrößen von bis. Das macht es uns jetzt in dem Gespräch nicht ganz leichter, weil bedarfsgerechte Lösungen wahrscheinlich für kleine ein bisschen anders aussehen als für die ganz großen ihrer Kunden. Aber können Sie es trotzdem mal eingrenzen und ein paar Beispiele nennen? Was sind denn so Lösungen, die Sie für die Kunden machen?
Ja, also das fängt an. Wir unterscheiden das immer so ein bisschen alles, was es für das Endkundengeschäft unserer Kunden benötigt. Also den klassischen E-Commerce-Shop, das kann aber auch der Webauftritt sein, oder auch jetzt der Chatbot, der nach außen interagiert, wenn man in Richtung KI denkt, in Richtung Conversational AI nennt sich das ja als Schlagwort. Und dann geht es in die unternehmensinternen Prozesse hinein, wo dann alle Mitarbeiter damit arbeiten, wie zum Beispiel eine Mitarbeiter-App, dass man alle Dinge in einer App zur Verfügung hat, darüber auch Kommunikation machen kann. Und dann noch in die Kernwertschöpfungsketten der Unternehmen wiederum, wie zum Beispiel auch eine S/4-Migration, dass ich die alten SAP-Systeme auf das S/4HANA migriere und dabei auch beraten wird, welche Teile kommen wohin etc.
Also das ist ja spannend. Also das ist die SAP-Nummer sozusagen. Wenn sich da was tut, heißt, ist auch ein Partner von Ihnen und dann geht das auch schneller für die Betriebe, wenn man das so aus einer Hand mehr oder weniger kriegt.
Ja, weil wir dann zum Beispiel bei dem SAP-Thema nicht nur die S/4-Kernmigration machen können, sondern zum Beispiel auch den Teil des Mitarbeitermanagement, was dann zum Beispiel SAP SuccessFactors wäre. Ja? Und so haben wir alle diese Module an der Hand und ziehen auch noch Partner aus dem Partnernetzwerk zusammen. Und wenn wir in anderen Feldern zum Beispiel sind, wir verwenden jetzt hier gerade ja auch Zoom mit in dem Podcast, dann auch komplett die Telekommunikationslösung mit dazu zu bringen und das Ganze auch noch sicher zu gestalten, dass das in einem sicheren Raum in Deutschland passiert und all unsere Kommunikation halt dann in Deutschland bleiben auf den Servern.
Auch das ein wichtiges Thema, ist ja auch nicht so einfach. Da sind wir auch ein bisschen beim Stichwort KI. Sie haben es gerade eben auch schon genannt. So ein großer Durchbruch natürlich Anfang 23 mit ChatGPT, was generative KI zumindest angeht. Für Sie als IT-Dienstleister ist das aber schon lange ein Thema, oder?
Letztendlich kann man das gar nicht so ganz auseinanderhalten, wann das begonnen hat. Also bei uns geht das bestimmt zurück bis 2010, 2011, wo wir damit gestartet haben, mit semantischen Analysen von Text, wo dann eine Natural Language Processing Engine dahinter ist, was quasi auch schon eine KI ist, die dann Dinge auseinandergenommen hat, neue zusammengebaut und dann wie eine generative KI gearbeitet hat. Und in der Öffentlichkeit jetzt werden häufig Chatbots und auch ChatGPT oder Bildgeneratoren so als KI empfunden. Aber letztendlich ist das ja nur die Oberfläche, die man sieht. Die eigentlichen KI-Themen, die sind viel weiter unten verbaut und damit beschäftigen sich die Unternehmen oder auch Dienstleister wie wir schon tatsächlich jahrelang.
Was ja durchaus eine beruhigende Nachricht sein kann für mittelständische Betriebe, die jetzt so ein bisschen auch den Druck verspüren, sich mit KI und all den Möglichkeiten zu beschäftigen. Können Sie da auch manchmal so ein bisschen beruhigend einwirken und sagen, mach das, mach jenes, wir sind da schon länger dran? Oder wie sehen Sie da Chancen-Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der Nutzung von KI auch in mittelgroßen Betrieben?
Darauf muss man sich auch wieder fokussieren, was will man im Unternehmen erreichen. Also wir starten dann tatsächlich von den sogenannten Use Cases, um zu sagen, wo will das Unternehmen hingehen? Und dann kann man einmal unterscheiden, will ich meine Prozesse effizienter gestalten, will ich Kommunikation auch verändern und auch effektiver machen, oder möchte ich tatsächlich auch meinen Kundenservice verbessern oder verändern? Und da starten wir vom eigentlichen Use Case. Und suchen dann auch ganz fokussiert den Baustein, der notwendig ist, das zu machen. Und das sind manchmal auch nur kleine Bausteine, die mit aber einer großen Wirkung in den Prozess etabliert werden. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Produktionsunternehmen gehabt, auch Mittelständler, die Floating-Oberflächen hergestellt haben. Und früher waren dort am Band zwei, drei Arbeiter rund um die Uhr, die diese Oberfläche überwacht haben, sagen, es sind dort Blasen etc. Die einfache Lösung sieht aus, zwei Kameras sind gesetzt, links und rechts, und die sind relativ klein, auch gar nicht teuer von der Hardware. Dort auch ein Prozess draufgesetzt, wie man das Videobild analysiert und dann auch erfasst und dann auch alarmiert, wenn zum Beispiel Blasen auftreten etc. in der Oberfläche. Eine relativ kleine, einfache Lösung. Und dann haben wir den Mittelständler auch dahin gebracht, dass er die jetzt selber ausrollen kann in den weiteren Fabriken. Und so schauen wir wirklich tatsächlich nach kleinen Bausteinen, mit denen man erstmal anfängt, einen Nutzen zu erzeugen und starten tatsächlich aber auch von dem Use Case, wo der Nutzen erzeugt werden soll.
Sehr schönes Beispiel. Ich sag mal ganz platt, fällt Ihnen auch ein Gegenbeispiel ein? Also auch ein Momentum, wo Sie gelernt haben, oh, okay, da war der Betrieb noch nicht so weit oder irgendwo auch so ein Fuck-up-Night-Moment, wie man das hier neudeutsch so schön sagt.
Das kommt dann immer an dem Punkt, wenn große Initiativen aufgesetzt werden, um dann in einem gesamtgroßen Prozess dann KI zu implementieren. Und ich vorher zum Beispiel aber die Hausaufgaben nicht gemacht habe, wo kommen meine ganzen Daten her? Wie komme ich an diese Datenpunkte? Wie aggregiere ich die? Und wenn die Datengrundlage nicht geschaffen ist, dann lohnt es sich nicht, auch ein großes Projekt draufzusetzen, um dann über KI oder über diese effizienten Prozesse zu reden, wenn ich diese Grundlage nicht geschaffen habe.
Spannend, also der IT-Dienstleister, was ja auch so ein sehr allgemeiner Begriff ist, ist also auch Berater, auch so ein bisschen erfahrener Begleiter idealerweise und vor allem auch Connector, also weil sie das eben wie eben beim Beispiel SAP genannt und viele andere eben auch mit anderen Partnern ihres jeweiligen Kunden verbinden. Habe ich das mal richtig zusammengefasst?
Ja, das ist richtig zusammengefasst, weil ja am Ende gibt es kleine Bausteine, die wir vielleicht selber auch entwickeln, wie beispielsweise unsere SEMA Suite, das ist diese Textanalyse-Plattform, die wir da haben. Dann setzen wir aber auch Komponenten ein, beispielsweise von der Microsoft wie Copilot oder veredeln auch Produkte wie zum Beispiel von der Microsoft und setzen dann darauf eine eigene Lösung auf wie Business GPT von uns, wo wir dafür sorgen, dass quasi die Dinge und Daten halt tatsächlich in Deutschland bleiben oder bei dem Unternehmen bleiben, wenn zusätzliche Daten reingegeben werden. Und damit kann es dann Prozesse implementiert werden oder integriert werden. Und da ist es halt wichtig, immer den richtigen Baustein zu finden von einem Partner und nur die notwendigen individuellen Anpassungen zum Beispiel dann selber auch noch zu machen, die wirklich notwendig sind. Also nicht darüber hinauszugehen, jetzt die super Lösung reinzubringen, sondern die notwendige Lösung reinzubringen, weil wir müssen ja auch mal an Kosten denken.
Weniger ist mehr nach dem Motto. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Also wo sind denn Ihre Grenzen, wo Sie sagen, da hört die Telekom MMS auf und die Partner fangen an? Oder da sagen wir auch, macht das lieber mal nicht.
Also die Grenzen sind durchaus schwimmend und wir haben ein breites Feld, was wir bedienen. Das ist auch von der Industrie abhängig. Wenn ich zum Beispiel Produktionsunternehmen bin, dann habe ich andere Themen. Oder bin ich jetzt zum Beispiel in der Logistikbranche, dann kommen wieder andere Lösungen, die notwendig sind. Und da haben wir ein breites Feld. wo wir uns auf die Kernleistung konzentrieren, wo wir tatsächlich diese eigenen Bausteine auch erstellen und bauen, weil wir sehen, dass dort das Schlüsselbausteine sind. Und dann schauen wir wiederum an anderen Baustellen wieder, dass wir Partnerprodukte einsetzen. Und dann sind es zum Beispiel größere Themen. Ich hatte es am Beispiel Microsoft schon genannt. Wenn wir ein Business GPT aufsetzen, dann würden wir nicht das Large Language Model, ich sag mal, generieren. Das können andere viel besser und das ist effizienter, da etwas einzusetzen. Es ist aber wichtig, zum Beispiel dem Large Language Model die industriespezifische Sprache beizubringen. Dann ist das genau der Aufsatz, den wir draufbringen, dass das dann verwendet wird. Und so gucken wir immer, es können große Themen von Partnern aufgesetzt werden, die können das auch besser. Manchmal sind es aber auch Spezialisierungen, die Partner aufsetzen können, weil sie dort tiefer in der Branche, in der Industrie drinne sind. Oder wir zum Beispiel dann sagen, wenn wir einen Sensor entwickeln müssen, der erstmal Geräusche erfasst, das soll dann zum Beispiel ein Fraunhofer-Institut machen, die kennen sich damit super aus. Und dann gehen wir in die Kooperation zum Beispiel auch mit einem Institut, die dann ein komplettes Mikro entwickeln oder den Sensor entwickeln. Und wir kümmern uns dann um die Integration dieses Sensors einmal in die IT-Landschaft und dann aber auch in die AI-Landschaft.
Jetzt geht es bei Digitalisierung oft um Beispiele, die man aus dem Office-Leben kennt, was für jedes Unternehmen, fast jedes ja irgendwie klar ist. Wir haben Cybersec-Themen. Haben Sie mal ein Beispiel auch aus dem, ich sag mal, typisch mittelständischen Bereich, Handel, Waren, ganz typische Abläufe, die meinetwegen auf der Halle sozusagen, auf dem Werk auch stattfinden?
Ja, da fällt mir auf jeden Fall, denke ich, ein richtig passendes Beispiel ein. Das ist der Gemüse-Großhändler Frutania. Und Sie müssen sich vorstellen, da ist ganz viel Bewegung auf diesem Logistikhof. Es kommen Paletten oder LKWs mit Paletten rein, dann werden die auf Gabelstaplern verladen, fahren da rum. Und diese Paletten, wo die Güter draufstehen, die müssen getrackt werden. Und wir haben dann eine Lösung aufgebaut, wo man das alles trackt. Und dann mit Kameras auch wieder erkannt wird, diese ganzen Paletten, die da rumfahren, die werden gezählt, die werden kategorisiert und das geschieht alles automatisch und wird alles automatisch eingebucht. Und das ist, glaube ich, eine richtig passende Lösung, die sich jeder gut vorstellen kann.
Wie würden Sie beschreiben, ist KI für große oder kleine Firmen was? Also haben Sie mal ein Beispiel vielleicht, wo Sie sagen, auch da haben wir für gar nicht so große Betriebe mal was sinnvoll begleitet?
Ja, ein Beispiel hatte ich zu Beginn schon genannt. Das ist dieser Hersteller von diesen Floating-Oberflächen. Wirklich ein relativ mittelständisches Unternehmen. Eine sehr kleine Lösung, auch unter 100.000 Euro in der Einführung, komplett in der kompletten Einführung und Begleitung, wo wir doch einen großen Effizienzvorteil geschaffen haben, dass nicht mehr rund um die Uhr am Band MitarbeiterInnen stehen müssen. Und wenn man das dann in einem Use Case rechnet, dann rechnet sich auch der Einsatz zum Beispiel von so einer Projektgröße. Und wenn man noch kleiner geht, dann ist es zum Beispiel die Einführung von Microsoft Copilot. Das kann man ja in jedem Unternehmen relativ schnell einführen. Aber auch da ist es wichtig, erstmal in eine Beratung zu gehen. Wie wende ich das Produkt Copilot an? Und wie kombiniere ich vielleicht auch die verschiedenen Microsoft-Produkte dann dazwischen drin, dass ich Copilot richtig verwende? Und zum Teil übernehmen wir dann auch die Trainings. Und das sind dann eher so wirklich kleinere Bestandteile. Da reden wir über Module von mal ein oder zwei Tage in der Erstanalyse und dann mal ein Training mit 2 bis 3 Tagen. Und wenn wir dann in große Lösungen reingehen, dann haben wir auch für einen großen Chip-Hersteller in Dresden, die GlobalFoundries, eine Lösung gebaut. Und die ist dann schon größer. Da laufen so Rollwagen in der Produktion entlang, die die Wafer transportieren. Und das ist reinst Traum. Wenn die dort stehen bleiben, und dort haben wir eine Lösung integriert mit Kameras, aber auch mit Mikrofonen, die quasi ständig die Geräusche dieser Wagen analysieren und damit auch frühzeitig darauf hinweisen können, wann geht der Wagen kaputt. Und wann fahre ich den gar nicht mehr raus in den Rheinstraum? Und das hat da zum Beispiel geführt, dass dann weniger Schäden im Rheinstraum passieren, aber auch die normalen Wartungszyklen, die sonst regelmäßig alle 2 Monate, glaube ich, passiert sind, müssen jetzt gar nicht gemacht werden, weil wir das just in time machen, wenn es notwendig ist. Und das ist zum Beispiel mal eine größere Lösung in einem gesamtgroßen Unternehmen.
Jetzt müssen wir in Anführungszeichen über das große Thema Datensicherheit noch ganz kurz ansprechen. Da lassen Sie die Firmen ja auch nicht alleine, sondern haben ja auch Lösungen parat. Wie sehen die aus?
Ja, das ist erstmal auf jeden Fall der Vorteil, wenn wir das kombinieren aus einer Deutschen Telekom heraus. Die Deutsche Telekom steht für Datensicherheit, darauf verlassen sich auch unsere Kundinnen. Und das stellen wir sicher, indem wir einmal alle Datenschutzthemen bearbeiten und dann die Freigaben auch dafür die Produkte erzeugen und zum Beispiel auch dafür sorgen, dass dann so etwas wie ein Business GPT, unser Produkt, tatsächlich in zertifizierten Rechenzentren der Deutschen Telekom AG läuft. Und wir dann alle Zertifikate dort vorsehen, die notwendig sind, aber auch sicherstellen, dass keine Daten irgendwie nach außen dringen. Und wir andererseits aber auch wieder Schutzmaßnahmen treffen, zum Beispiel aus einer Security-Sicht, dass keine Hacking-Angriffe erfolgen auf diese Daten etc. Und dann sind die in unserem gesamten Datenschutznetz auch mit abgesichert. Und vielleicht passt die Episode noch mit rein, wie wir sowas auch absichern. Wir haben in der ganzen Welt sogenannte Honeypots verteilt, also Honigtöpfe, die quasi Ziele sind für Datenangriffe. Und wir sehen dann irgendwo, wo ein neues Angriffsmuster aufkommt und reagieren sofort und schützen unsere Systeme damit, mit diesen Regeln gegen genau diese Angriffe, die wir dort erkennen. Und damit sind auch alle Systeme bei uns geschützt.
Ralf Pechmann, CEO der Telekom MMS. Vielen Dank und ja, helfen Sie weiter bei der Digitalisierung des Mittelstandes. Dankeschön.
Ja, das machen wir gerne. Vielen Dank, Herr Giersch.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.